Medizin und Gesundheit. Mit Christoph Lepprich.
Schönen Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren. Nur wenige Themen in der Medizin lassen die Emotionen derart hochkochen wie die empfohlenen Kinderschutzimpfungen. Dabei sollte die Sache für die Eltern eigentlich leicht zu beurteilen sein. In der linken Spalte die Krankheitsverläufe und das Risiko für Komplikationen ohne Impfung. In der rechten Spalte die Krankheitsverläufe und das Risiko für Komplikationen mit Impfung. Dann ein kurzes Gespräch mit der Kinderärztin und eine Risikoabschätzung. Die Realität ist eine andere. Das liegt auch daran, dass seriöse Informationen, die Vor- und Nachteile der einzelnen Impfungen gleichzeitig und leicht verständlich darstellen, kaum zu finden sind. In Österreich sind Immunisierungen gegen 13 Erkrankungen im kostenlosen Kinderimpfkonzept vorgesehen. In zwei Sendungen, heute und kommenden Donnerstag, werden wir die jeweiligen Pros und Kontras analysieren. Ein Grundsatz steht über allem. Es werden gesunde Babys geimpft. Das bedeutet, es darf kein Schaden entstehen. Da sind eine starke Schwellung, Schmerzen und ein paar Tage Fieber bereits an der Grenze des Tolerierbaren. Kurzum, da haben wir uns gedacht, man wird ja wohl nochmal fragen dürfen, wie die unterschiedlichen Positionen zu den Wirkungen und Nebenwirkungen aussehen. Begonnen haben wir in einer Kinderarztpraxis in Wien-Ottakring.
Ich sehe die Kinderschutzimpfungen als ein absolutes Muss. Es ist auch in den Kinderrechten verankert, dass Kinder die besten Möglichkeiten zur Gesundheit haben sollen. Dazu gehört gute Ernährung, sauberes Wasser und Impfungen.
Fasst Doktorin Daniela Kasparek, Kinderärztin im 16. Bezirk in Wien, knapp zusammen. Aus ihrer Warte und nach den Buchstaben der Kinderrechte vom 20. November 1989 wäre eigentlich keine Debatte nötig. Aber es gibt sie dennoch. Die Gründe? Verunsicherte Eltern. Es sind sehr viele und recht unterschiedliche Impfungen. Und es ist nicht einfach, eine Risikoanalyse durchzuführen. In Österreich werden 16 Impfungen für Kinder empfohlen. Davon sind 13 gratis. Gemäß österreichischem Impfplan werden sie den neuen Erdenbürgern bereits ab dem zweiten Lebensmonat verabreicht.
Wir mit 6 Wochen Schluckimpfung. Das ist eben die Rotavirusimpfung. Mit 10 Wochen zweite Schluckimpfung. Dann geht's los mit der ersten Sechsfachimpfung, also Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung. Dann Haemophilus influenzae, also eben bakterielle Epiglottitis und Hepatitis B. Und das dritte ist dann die Pneumokokkenimpfung. 4 Wochen später dann wieder die Schluckimpfung und die ist dann abgeschlossen. Und dann kommt 4 Wochen später noch einmal die Pneumokokken- und die Sechsfachimpfung.
Innerhalb des ersten Lebensjahres werden Österreichs Kindern also 17 Mal Impfdosen verabreicht. Die soeben genannten Impfungen sind kostenlos.
Wir kriegen für die Applikation von den Gratisimpfungen brutto 10,75 Euro.
Netto bleiben dann etwa 7 Euro. Österreichs Kinderärzte sind also unverdächtig, wenn das Schlagwort Milliardengeschäft Impfungen strapaziert wird. Außerdem wird damit auch klar, warum die Eltern nicht vor jeder Impfung eine gute Stunde lang beraten werden können. Aber wer sollte es sonst tun? Dazu der deutsche Kinderarzt Steffen Rabe. Er ordiniert in München und gehört zu einer in Österreich ganz seltenen Spezies von Kinderärzten. Er ist impfkritisch, berät die Eltern umfassend und impft dann die Kinder nach deren Wunsch individuell.
Der einzige Weg, der in meinen Augen zu einer tragfähigen Impfentscheidung führt, ist tatsächlich der, sich die Mühe zu machen, sich mit diesem Thema differenziert auseinanderzusetzen. Viele Eltern sind dazu bereit, dabei brauchen sie Hilfe. Und dabei versagen wir Kinderärzte als Profession auf ganzer Linie, weil eine wirkliche Impfberatung, die diesen Namen verdienen würde, wird in nur ganz, ganz wenigen Fällen tatsächlich geleistet.
Was es in Österreich schon gibt, und das wissen nicht viele, eine eigene Behörde, die sich ausschließlich damit beschäftigt, die Wirksamkeit von Medikamenten und Impfungen zu überprüfen und auch die unerwünschten Wirkungen zu dokumentieren. Sie ist bei der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, angesiedelt. Doktorin Barbara Tutschek ist praktische Ärztin und leitet die Abteilungen Klinische Begutachtung und Pharmakovigilanz. Sie ist die Expertin, wenn es um Wirkungen und Nebenwirkungen von Impfungen geht.
Ganz generell, wie gut wirken Impfungen? Hier kann man niemals sagen, sie wirken zu 100%. Und es hängt nicht nur vom Impfstoff ab, ob ein Impfstoff gut wirkt, sondern auch vom Impfling. Der kann nämlich krank sein, kann eine Immunmangelerkrankung haben, kann immungeschwächt sein. Alter schwächt auch das Immunsystem. Es gibt viele Faktoren, auch genetische, die die Reaktion auf einen Impfstoff verändern. Und letztendlich muss man sagen, auch der Erreger hat einen Einfluss. Wenn wir da zum Beispiel die Grippe nehmen, die verändert sich sehr gern Jahr für Jahr. Und selbst wenn der Impfstoff hervorragend wirkt, wenn er nicht mehr zum zirkulierenden Grippevirus passt, ist die Wirkung suboptimal.
Eine der wichtigsten Fragen beim Thema Impfen sind die Auswirkungen auf das Immunsystem. Die Impfstoffe an sich werden nach Meinung von Österreichs Kinderärzten allesamt gut vertragen, auch schon von Frühchen. Zunehmend kritisch betrachtet werden jedoch bestimmte, den Impfstoffen beigefügte Adjuvantien, also Wirkverstärker. Am häufigsten und schon sehr lange kommen hier Aluminiumsalze, etwa Aluminiumhydroxid, zum Einsatz. Diskutiert wird seit einiger Zeit der mögliche Zusammenhang zwischen Aluminiumhydroxid und Allergien, so Universitätsprofessorin Dr. Erika Jensen-Jarolim, Leiterin der Abteilung Komparative Immunologie und Onkologie an der MedUni Wien.
Wenn wir von der normalen Grundimmunisierung sprechen und von dem, was uns die Herdenimmunität gibt, sehe ich hier keine Bedenken für die Entstehung von Allergien. Ja. Aber wenn wir überimpfen, wenn man viel reist, beispielsweise schon mit den Kindern früh und hier Reiseimpfungen noch zusätzlich macht, ja, dann hat man eine neue Situation. Da gibt es meines Wissens noch keine Untersuchungen darüber, über den Zusammenhang mit Überimpfen und dem Auftreten von Allergien. Es gibt aber sehr wohl Untersuchungen zwischen dem Auftreten von Allergien und dem Gebrauch von Adjuvantien. Wobei es dann oft mehr in die Autoimmunerkrankung hineingeht als in die Allergie.
Die Kosten für die Kinderschutzimpfungen in Österreich betragen etwa 24 Millionen Euro jährlich. Der Bund zahlt 16, die Länder und die Sozialversicherung je 4 Millionen. Selbst innerhalb des deutschsprachigen Raums sind die Impfpläne unterschiedlich. Wir haben in Österreich da mal definitiv die Nase vorn. Im Schweizer Impfplan fehlen 7 Impfungen, darunter jene gegen Rotaviren, Windpocken und Hepatitis B. In Deutschland finden sich die Impfungen gegen Meningokokken B und Hepatitis A nicht im Programm. Auch die empfohlenen Impfzeitpunkte sind zum Teil recht unterschiedlich. Sämtliche Debatten über Nebenwirkungen, ob geimpfte Kinder häufiger Allergien oder Autoimmunerkrankungen bekommen etc., wären völlig überflüssig, gäbe es ein Impfregister. So Bert Egartner, österreichischer Buchautor, Journalist und Filmemacher. Sein Buch »Gute Impfung, schlechte Impfung« ist diesen Herbst erschienen.
Also man weiß eigentlich nicht, was passiert dann mit den Geimpften. Haben die dann weniger Krankheitsrisiko? Was haben die im Vergleich zu Nicht-Geimpften für Nebenwirkungen? So etwas ist elektronisch nicht erfassbar. Also da müsste man wirklich intensive Studien machen, weil der Impfpass nicht verknüpft ist mit sonstigen Gesundheitsdaten.
Durch Nachuntersuchungen der Geimpften könnte man also endlich feststellen, ob sie im Laufe des Lebens häufiger Allergien entwickeln als Nicht-Geimpfte. Oder durch einen Vergleich dieser beiden Gruppen erkennen, welche gesundheitlich einen Vorteil hat. Bereits nach dem ersten Beitrag dürfte wohl klar sein: Man kann nicht prinzipiell gegen oder für Impfungen sein. Man kann viel oder wenig über Impfungen wissen. Im folgenden Beitrag behandeln wir die erste im Impfplan vorgesehene Schutzimpfung besonders ausführlich, um beispielhaft die zahlreichen Aspekte aufzuzeigen. Wie kommt man mit den Erregern in Kontakt? Wie verläuft die Erkrankung bei Nicht-Geimpften? Wie wirksam ist die Impfung? Gibt es Nebenwirkungen? Und sind diese eventuell sogar gefährlicher als die Erkrankung selbst?
Rotaviren verursachen etwa 50% aller Brechdurchfälle bei Säuglingen und Kleinkindern.
Schluckimpfung mit abgeschwächten Lebendviren, je nach Impfstoff 2 oder 3 Impfungen zwischen der 7. Lebenswoche und dem 7. Lebensmonat. Der Impfstoff enthält keine Adjuvantien.
Wir gehen davon aus, dass es praktisch 100% aller Kinder in den ersten beiden Lebensjahren eine Rotavirusinfektion durchmachen, egal wo sie leben, also auch in Österreich.
So Universitätsprofessor Dr. Herwig Kollaritsch vom Institut für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien. In Afrika, Asien und Lateinamerika erkranken jährlich über 100 Millionen Kinder an Rotaviren. Nach Angaben der WHO sterben weltweit bis zum 5. Lebensjahr etwa 500.000 Kinder aufgrund von Austrocknung und weiteren Komplikationen daran. In Österreich verläuft die Erkrankung nur selten lebensbedrohlich. Die Kinderärztin Daniela Kasparek:
Die Rotaviren sind eine Erkrankung, die bis vor 20 Jahren der Hauptaufnahmegrund war eines Babys im ersten Lebensjahr stationär im Spital. Die Kinder verlieren sehr viel Flüssigkeit durch Erbrechen und durch sehr viel Stühle, haben ziemliche Bauchschmerzen und müssen infundiert werden.
Die Zahl der Krankenhausaufenthalte in Österreich ging nach der Einführung der Impfung um ca. 70% zurück. Dennoch müssen noch immer ein paar hundert Kinder jährlich wegen eines schweren Brechdurchfalls aufgrund einer Rotavirusinfektion im Spital für etwa eine Woche betreut werden. Es gibt in Österreich aufgrund der guten medizinischen Versorgung kaum mehr Todesfälle. Nach den Aufzeichnungen der AGES Medizinmarktaufsicht sind folgende Impfnebenwirkungen bei bis zu 10% der Kinder zu erwarten.
Dass die Kinder vielleicht Bauchschmerzen haben, Blähungen haben, eventuell einen Durchfall bekommen.
In den Entwicklungsländern kann die Rotavirusimpfung leider nicht dieselben Erfolge aufweisen. Dafür gibt es mehrere Ursachen. Barbara Tutschek und Daniela Kasparek.
Sicher ein großes Problem ist die Verteilung. Es ist ein Lebendimpfstoff, der natürlich auch einer Kühlkette bedarf. Es wird sicher auch nicht einfach sein, in entfernteste Regionen den Impfstoff zu bekommen, aber es ist eine Riesenchance für die Kinder, die dort wirklich größtenteils an dieser Austrocknung versterben, andere Infektionskrankheiten haben. Und da ist oft eine Rotavireninfektion das, was ihnen sozusagen sprichwörtlich den Rest gibt.
Die Wirkung des Impfstoffes hängt ab von den schlechten Umweltbedingungen, auch die schlechten Ernährungsbedingungen.
Der auffällig frühe Zeitpunkt der Impfung, also ab der 6. Lebenswoche, hat zwei Gründe. Eine Infektion mit Rotaviren kann sehr früh stattfinden. Der zweite Punkt hat mit einer möglichen seltenen Nebenwirkung zu tun.
Der sehr frühe Zeitpunkt hängt damit zusammen, dass die Impfung nur bis 34 Monate zugelassen ist, weil anschließend hat man gesehen in Studien, dass es häufiger zu einer Darminvagination kommen kann. Was ist das? Das heißt, dass sich ein Teil des Darms in den anderen hineinstülpt. Und deswegen muss das bis zu einem gewissen Zeitpunkt erledigt sein.
Eine Darminvagination ist ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand. Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts in Deutschland tritt statistisch eine Invagination bei 60 bis 100 von 100.000 Kindern innerhalb des ersten Lebensjahres auf. Durch die Rotavirusimpfung wird dieses Risiko erhöht. Nach Angaben der Herstellerfirma um bis zu 6 zusätzliche Fälle pro 100.000 Kinder innerhalb der ersten 7 Tage nach der Impfung. Daher sollten die Kinderärzte die Eltern darauf hinweisen, dass starke Bauchschmerzen, anhaltendes Erbrechen, blutige Stühle, aufgeblähter Bauch und hohes Fieber Anzeichen für so eine Darmeinstülpung sein können. In diesem Fall müssen Sie sofort eine Kinderklinik aufsuchen.
Wir haben die Rotaviren und die Impfung dagegen aus mehreren Gründen so detailliert behandelt. Die Schutzwirkung ist in reichen Staaten hoch und erspart vielen Babys einen Krankenhausaufenthalt. In manchen Entwicklungsländern ist das leider nicht im selben Ausmaß der Fall. Einige Gründe dafür kennt man, andere nicht. Und zuletzt, in unseren Breiten verläuft die Erkrankung kaum mehr tödlich. Welche Nebenwirkungen sind da noch akzeptabel? Die Schweiz und Frankreich haben auch wegen dem Risiko von Darmeinstülpungen eine neue Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt und die Rotavirenimpfung aus dem empfohlenen Programm gestrichen. Nun widmen wir uns der sogenannten Sechsfachimpfung. Der klare Vorteil, es wird nur einmal statt 6-mal gestochen. Der Nachteil, es gibt einige dieser Impfungen nicht mehr einzeln. Falls Eltern also eine bestimmte Immunisierung nicht wünschen, kann das schwierig werden. Die Krankheiten, gegen die geimpft wird, waren im vergangenen Jahrhundert gefürchtet.
Diphtherie. Das Corynebakterium Diphtherie führt zu Entzündungen im Nasen-, Rachen- und Kehlkopfbereich. Viel gefährlicher sind die von ihm produzierten Toxine. Sie können lebensgefährliche Komplikationen wie Atemstillstand, Schäden am Herzen und den Nieren auslösen.
Keine Lebendimpfung. Der Impfstoff enthält das Diphtherietoxin. Es wird durch Formalinbehandlung, also ein Adjuvans, entschärft.
Die Erstimpfung im 3. Lebensmonat. 2 weitere Impfungen mit 5 und 12 Monaten.
Impfschutz nicht lebenslang. Alle 10 Jahre Auffrischung empfohlen.
Das Schlimme bei der Diphtherie ist sozusagen die Diphtherie, die sich im Hals abspielt. Früher hat man dazu gesagt, Würge, Engel der Kinder. Und wir sehen einfach wieder mehr Fälle und wir müssen auch wieder dran denken. Das ist ja auch so eine Gefahr, nicht? Dadurch sage ich zu meinen Ausbildungsassistenten immer, bitte, da darf man nicht vergessen, da kann das oder kann mal eine Diphtherie auch mal dabei sein. Ja?
Typisch für die Diphtherie sind grau-weißliche oder bräunliche Belege, die sich bis zum Kehlkopf ausbreiten können. Durch das Verlegen der Atemwege droht der Erstickungstod. Unbehandelt hat die Diphtherie eine schlechte Prognose. Für Notfälle gibt es in Österreich Reserven von dem Diphtherie-Antitoxin. Laut dem European Center of Disease Prevention and Control, ECDC, gab es in den vergangenen Jahren einige Erkrankungswelle, unter anderem in Spanien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Litauen, in den Niederlanden und in Großbritannien. In Österreich wurde kein Erkrankungsfall dokumentiert.
Wir impfen heute flächendeckend gegen Diphtherie. Das ist eine Impfung mit hoher Akzeptanzrate und daher sehen wir kaum mehr Fälle. Wir haben einen gewissen Anstieg der Fälle gesehen in den letzten Jahren durch die erhöhte Migration. Also von ausgerottet kann keine Rede sein. Es handelt sich zwar vornehmlich um sogenannte Wunddiphtherie, die nicht so gefährlich ist, aber wir wissen von vielen anderen Gebieten, in dem Moment, wo das Impfwesen zusammenbricht, ob das jetzt der Jemen ist, ob das die Flüchtlingsproblematik der Rohingya in Bangladesch ist, flackert die Diphtherie sofort wieder auf.
Tetanus.
Das Bakterium Clostridium tetani lebt unter Sauerstoffausschluss. Seine Sporen findet man im Erdreich und im Darm von Mensch und Tier. Dieses Bakterium produziert Toxine. Der Wundstarrkrampf war im Ersten Weltkrieg, als die Soldaten wochenlang im Morast in den Schützengräben leben mussten, gefürchtet.
Schreckliche Erkrankung, Muskelkrämpfe, Kreislaufprobleme und letztlich Atemstillstand. Äußerst schmerzhaft und endet nach Ausbruch in etwa 20% der Fälle tödlich.
Der Impfstoff enthält das durch Formalinbehandlung entgiftete Tetanustoxin. Außerdem ist Aluminiumhydroxid enthalten.
Die Schutzwirkung dieser Impfung beträgt annähernd 100%. Eine überstandene Tetanuserkrankung hinterlässt keine Immunität.
Tetanus und Diphtherie sind also beide wegen der Toxine so gefährlich. Das Bakterium Clostridium tetani produziert in jenen Wundbereichen, die von der Luft abgeschlossen sind, seine Gifte. Das hochpotente Tetanospasmin löst starke Krämpfe aus. Das Tetanolysin schädigt die roten Blutkörperchen und wahrscheinlich auch das Herz.
Tetanus ist auch ein sehr heikles Thema, weil viele sagen, ja, woher soll das Kind eine Schmutzinfektion kriegen oder so. Muss man sagen, dass die Nabelinfektion vor allem in der dritten Welt ein heftiges Problem ist. Also das ist die Haupteintrittspforte für Tetanus. Ist wahrscheinlich bei uns nicht so ein großes Problem, aber möglich ist es trotzdem und deswegen wird es geimpft.
Sehr oft wird auch vergessen, dass es sich nicht nur um klassische Wunden, Schnittverletzungen, Verletzungen beim Basteln und Gatteln passieren kann, sondern auch bei Verbrennungen. Und diese Gifte, die freigesetzt werden von diesem Bakterium, verursachen eben dann schwerste, schmerzhafte Muskelkrämpfe, Krampfanfälle bis hin zum Tod. Und diese Krämpfe können dermaßen massiv sein, dass es auch zu Knochenbrüchen kommen kann.
Weltweit sterben jährlich Zehntausende Kinder unter 5 Jahren an Tetanus. Für den Akutfall gibt es ein sogenanntes Tetanus-Immunglobulin. Es kann das Toxin teilweise entschärfen. Die Wunde muss natürlich chirurgisch gründlichst versorgt werden. In Europa sind die Erkrankungszahlen niedrig. Das European Center of Disease Prevention and Control meldete für 2016 48 bestätigte Fälle innerhalb der EU. Bedroht sind nicht mehr die Jüngsten unter uns.
Wir sehen, wenn wir heute Tetanusfälle sehen, sie bei der älteren Bevölkerung, bei der ländlichen Bevölkerung, ja, die halt auf den Impfschutz dann einfach vergisst.
Die Tetanus-Auffrischungsimpfung ist also vor allem älteren Personen zu empfehlen. Denn Durchblutungsstörungen, offene Beine durch Diabetes und schlecht heilende Wunden bei Bettlägerigkeit bieten den Tetanuserregern ideale Bedingungen.
Die entscheidende Frage für mich ist halt in dem Zusammenhang immer, erstmal hält die Impfung tatsächlich, was sie verspricht?
So der Kinderarzt Steffen Rabe.
Und wir haben Impfungen, bei denen können wir diese Frage guten Gewissens bejahen. Wir können sagen, ein Kind, das wir heute gegen Wundstarrkrampf impfen, wird nach menschlichem Ermessen keinen Wundstarrkrampf bekommen.
Einen Zusammenschluss von Medizinern wie die Ärzte für eine individuelle Impfentscheidung gibt es in Österreich nicht. Allerdings finden sich auf der Mitgliederliste neben Stefan Rabe und rund 200 deutschen Kollegen von ihm auch 12 österreichische Ärztinnen und Ärzte. Namen und Adressen können Sie unter o1.orf.at nachlesen. Außerdem hat der Münchner Kinderarzt Rabe auch eine eigene Homepage, impf-info.de. Dort können Sie sich über die jeweiligen Vor- und Nachteile von Immunisierungen informieren. Nun zurück zur Sechsfachimpfung.
Kinderlähmung.
Die Erreger der Kinderlähmung, auch Poliomyelitis oder kurz Polio genannt, sind die Polioviren.
Rund 95% der Infektionen verlaufen asymptomatisch unter Ausbildung von neutralisierenden Antikörpern. Stichwort stille Feiung. Im Falle einer Erkrankung ähneln die Symptome meistens einem grippalen Infekt. Bei weniger als 1% der Infizierten kommt es zu den gefürchteten Lähmungen.
Der Impfstoff besteht aus abgeschwächten Polioviren und gilt als sicher. Die alte Polioimpfung konnte in Einzelfällen zur Erkrankung führen.
Das einzige Reservoir für Polioviren ist der Mensch. Es ist also möglich, diese Erkrankung auszurotten.
Polio sind wir in einer sehr glücklichen Situation. Wir sind eigentlich längst poliofrei. Es gibt noch zwei Länder, wo es es gibt. Das ist Pakistan und Afghanistan. Polio ist eigentlich nur meine Reiseimpfung. Ja, wir nehmen sie noch in den Kinderimpfplan hinein und auch in den jugendlichen Impfplan hinein, weil wir der Meinung sind, dass die Aufrechterhaltung einer Basisimmunität in der Bevölkerung, solange es noch Wildpolio gibt, notwendig ist. Es ist ja völlig harmlos.
Bei dieser Impfung werden abgetötete Viren verwendet. An sich sind Polioviren nicht sehr pathogen. In einem von 200 Fällen kommt es aber zur gefürchteten Kinderlähmung. 1988 initiierte die Weltgesundheitsorganisation die globale Polio-Eradikationsinitiative. Durch flächendeckende Impfprogramme leben heute 80% der Weltbevölkerung in poliofreien Gebieten. Der letzte Poliofall in Österreich ist 1980 aufgetreten.
Kinderlähmung, glauben viele, es ist nicht mehr notwendig. Nur, wie wir alle wissen, die Welt ist ein Dorf. Wir steigen alle in den Flieger, sind binnen kürzester Zeit an jeder Ecke der Welt. Und auch Leute aus allen Bereichen der Welt kommen gerne zu uns. Und es ist sehr, sehr wichtig und es ist ein Ziel der WHO, bis 2020 die Kinderlähmung auszurotten, übrigens auch die Masern und die Röteln zu eliminieren. Das sind Viren, die nur im Menschen zirkulieren und wenn alle geschützt sind, hat das Virus nicht mehr die Möglichkeit, sich zu vermehren und zu überleben. Also es wäre genauso zu beseitigen wie die Pocken.
Keuchhusten.
Auch Pertussis genannt, ist eine akute Atemwegsinfektion, die durch ein Bakterium namens Bordetella pertussis ausgelöst wird. Es ist hochinfektiös. Die Bakterien werden durch Husten, Niesen oder beim Sprechen übertragen.
Am Beginn grippeähnliche Symptome, dann folgen wochenlange quälende Hustenanfälle. Besonders gefährlich ist Keuchhusten für Säuglinge unter 6 Monaten. Im Erkrankungsfall entwickeln 15-20% der ungeimpften Babys eine Lungen- bzw. Mittelohrentzündung. 1% stirbt an der Erkrankung.
Keine Lebendimpfung. Es werden nur Teile des Erregers verwendet. Kein dauerhafter Impfschutz. Man kann sich mehrfach anstecken.
In den vergangenen Jahren wurden in Österreich zwischen 569 und 1274 Neuerkrankungen registriert.
Wie der Name sagt, Keuchhusten, die Kinder keuchen. Man spricht auch manchmal vom 100-Tage-Husten. Das ist ein Husten, der auch Erwachsene Wochen und Monate lang beschäftigen kann. Aber ganz gefährlich ist er für die beiden Altersextreme, für die ganz Kleinen und für die Älteren. Warum für die Kleinen? Die imponieren manchmal nicht mit diesem keuchenden Husten, sondern die können auch einmal zum Atmen aufhören. Und da sind sicher auch vermeintliche Sitzfälle dabei, die in Wahrheit Keuchhustenfälle waren, die eben nicht erkannt wurden. Und die Älteren sind insofern gefährdet, da gibt es auch Untersuchungen in Altersheimen, dass durch dieses viele Husten es auch zu vermehrt Schlaganfällen kommt und Gefäßkomplikationen.
Hinter dem plötzlichen Kindstod, kurz SIDS, kann, so Barbara Tutschek, also auch eine Keuchhustenerkrankung stecken. Die Zeitspanne zwischen der Infektion und dem Auftreten der ersten Symptome beträgt rund 10 Tage. Die Erkrankten sind innerhalb der beiden ersten Wochen besonders ansteckend. Eine Infektionsgefahr kann weitere 4-5 Wochen bestehen. Herwig Kolleritsch, Wiener Facharzt für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin.
Wir sehen zwar jetzt weniger kindliche Infektionen, aber wir sehen mehr Erwachseneninfektionen, die zwar nicht tödlich verlaufen, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, 6 Wochen Husten in der Nacht ist nicht lustig. Und wir haben pro Jahr in Österreich so um die 1400 gemeldete Pertussisfälle. Davon entfällt nur ein kleiner Teil auf die Kinder. Die meisten sind schon Erwachsene.
Die Hustenattacken sind gefürchtet. Es kommt zum Hervorwürgen von Schleim und eventuell zum Erbrechen. Antibiotika helfen vor allem dann effektiv, wenn sie rasch nach Erkrankungsbeginn eingenommen werden. Säuglinge haben das höchste Risiko für Komplikationen wie Mittelohr- oder Lungenentzündungen und Krampfanfälle. Um diese zu vermeiden, wird eben sehr früh gegen Keuchhusten geimpft. Dazu die Wiener Kinderärztin Daniela Kasparek.
Und man muss sagen, wir fangen ja frühestens mit Ende des zweiten Lebensmonats, Anfang drittes, mit der Impfung, wo auch Keuchhusten drinnen ist, an. Das heißt, das Kind hat erst einen Schutz mit 4-5 Monaten und dann einen Teilschutz. Und da gibt es eine sehr gute neue Impfüberlegung. Und zwar in Großbritannien impft man die Schwangeren im letzten Drittel der Schwangerschaft. Die Mütter produzieren dann den Keuchhusten-Antikörper und können das dann schon ihren Kindern mitgeben. Also das ist eine sehr elegante Lösung. Und das sollte man überhaupt wissen, dass man in der Schwangerschaft bis auf Lebendimpfungen auch impfen kann und soll.
Die früher verwendete Impfung gegen Keuchhusten enthielt den Erreger und hatte viele Nebenwirkungen. Daher wurde ein Impfstoff entwickelt, der nur bestimmte Teile des Bakteriums enthält. Es kommt in den vergangenen Jahren in vielen Ländern zum vermehrten Auftreten von Keuchhustenerkrankungen trotz Impfungen. Eine mögliche Erklärung: Es sind Bakterienstämme dafür verantwortlich, gegen die der Impfstoff keinen guten Schutz mehr bietet. Im letzten Beitrag dieser Sendung geht es um die Impfungen gegen Haemophilus influenzae Typ B und Hepatitis B.
Haemophilus influenzae Typ B
wird durch Stäbchenbakterien verursacht. Diese werden durch Sprechen, Niesen oder Husten übertragen. Hat mit der echten Grippe, also Influenza, nichts zu tun.
Vor Einführung der HIP-Impfung Anfang der 1990er Jahre war Haemophilus influenzae in Österreich der häufigste Erreger eitriger Gehirnhautentzündungen bei Kindern unter 5 Jahren. Unbehandelt endet die Erkrankung fast immer tödlich.
Es handelt sich um keine Lebendimpfung. Gespritzt werden Bestandteile der Kapsel des Bakteriums.
Nachdem die Impfung eingeführt wurde, kam es rasch zu einem drastischen Rückgang der Erkrankungsfälle. Seit etwa 10 Jahren steigen die Zahlen wieder an. Wahrscheinlich sind andere Varianten aus der Haemophilus influenzae B-Familie am Werk.
Haemophilus influenzae ist ein bakterieller Erreger, der bei Säuglingen und bei Kleinkindern entweder eine Gehirnhautentzündung oder eine Kehldeckelentzündung oder eine Sepsis hervorrufen kann. Alle drei Erkrankungen verlaufen extrem schwer und haben eine hohe Sterblichkeitsrate, wenn man nicht zeitgerecht mit Antibiotika interveniert, und auch selbst wenn man das tut, kann es noch schief gehen.
Vor Einführung dieser Schutzimpfung, so der Impfexperte Herwig Kollerich, gab es in Österreich pro Jahr zwischen 80 und 120 Erkrankungen bei kleinen Kindern. Dazu Barbara Tutschek von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.
Eines von 420 Kindern erkrankte eben an einer sehr schweren Infektion. Etwa 2/3 dieser Kinder haben eben diese Gehirnhautentzündung entwickelt. 50-30% der Überlebenden haben dann eben mit einer Hörverminderung oder mit schweren neurologischen Defekten zu kämpfen gehabt.
Mit der Reifung des Immunsystems verliert die Haemophilus B-Infektion ihren Schrecken. Ab dem 5. Jahr sind schwere Verläufe selten. Die Impfung hat einen sehr guten Wirkgrad. Der Münchner Kinderarzt Steffen Rabe:
Nachweislich einen Herdenschutz bietet zum Beispiel die HIB-Impfung gegen Haemophilus influenzae B. Diese Impfung ist nicht zuletzt deswegen so erfolgreich gewesen, weil sie eben auch davor schützt, dass andere angesteckt werden von Menschen, die selber HIB geimpft sind.
Hepatitis B.
Das Hepatitis B-Virus kommt ausschließlich bei Menschen vor. Es ist hochinfektiös und kann durch Blut, Sperma, Scheidensekret, Speichel und Tränenflüssigkeit übertragen werden.
Bei Erwachsenen heilt eine Hepatitis B-Infektion in 90% der Fälle komplikationslos aus. Bei kleinen Kindern kommt es leider sehr häufig zu einer chronischen Schädigung der Leber.
Keine Lebendimpfung. Geimpft wird ein Stück der Virusoberfläche.
Hepatitis B wird immer kritisiert, warum ein kleines Baby, und wie kommt es zu einer Hepatitis, die über Blut und Körpersekrete übertragen wird. Das stimmt, wir könnten das auch später impfen, allerdings ist es so, dass wir da die Kinder alle zusammen haben und dass der Schutz, wenn man jünger ist, besser ist, als wenn man später impft. Und ein Argument, was meines Erachtens auch sehr wichtig ist, in dem Alter hat man die Kinder alle zusammen. Im Jugendalter ist es ganz schwierig, die Leute zu motivieren, zum Impfen zu kommen. Das hängt von so vielen Faktoren ab. In der Schule wird teilweise nicht geimpft etc.
Nach Angaben der WHO hat rund 1/3 der Weltbevölkerung schon einmal eine Hepatitis B-Infektion durchgemacht. Rund 257 Millionen Menschen haben eine chronische Leberentzündung. Es versterben jährlich rund 887.000 Menschen an den Folgen einer akuten oder chronischen Hepatitis B-Infektion. Das Ausmaß des Problems ist also unumstritten. Es gibt dennoch erstaunlich unterschiedliche Zugänge. Der Buchautor Bert Egartner.
Es gibt Länder, wo die Hepatitis B-Impfung überhaupt nicht gegeben wird. Andere Länder, wie beispielsweise die USA, die impfen gleich am ersten Lebenstag.
In einigen europäischen Ländern, unter anderem in der Schweiz, in Großbritannien, Dänemark und Schweden, ist diese Impfung nicht im empfohlenen Programm für Kinder enthalten. In Deutschland und Österreich geht man von folgender Voraussetzung aus.
Wenn es darum geht, strategisch eine Krankheit zu eliminieren, dann macht die Hepatitis B-Impfung im Kindesalter Sinn. Wir wissen heute, dass wenn man Kinder gegen Hepatitis B immunisiert und dann im jugendlichen Alter noch einmal auffrischt, dann kann man davon ausgehen, dass die Impfung lebenslang wirkt.
Die Sechsfachimpfung wird im zweiten Lebensmonat sowie zwischen dem 11. und 14. Lebensmonat appliziert, und zwar in einen der beiden Oberschenkel. Kommt es zu Nebenwirkungen, werden diese an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, genauer an die Abteilung Klinische Begutachtung und Pharmakovigilanz gemeldet. Hier arbeitet Barbara Tutschek.
In der Arzneimittelzulassung bedeutet sehr häufig größer gleich 10%. Und hier können auftreten Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Fieber. Sehr häufig sind auch Lokalreaktionen wie eine Rötung, eine Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, eine Reizbarkeit, Ruhelosigkeit. Unter häufig, das heißt 1-10% der Geimpften, rangieren Durchfall, Erbrechen, auch einmal ein höheres Fieber und eine Schwellung, die vielleicht ausgeprägter ist an der Injektionsstelle und Unruhe. Und es ist sehr schwierig, nach der Impfung heißt nicht automatisch durch die Impfung. Und da, glaube ich, herrscht eins der größten Missverständnisse in der Bevölkerung.
Eines der häufigsten Argumente von Seiten der Impfbefürworter ist die Verantwortung gegenüber jenen Teilen der Gesellschaft, die nicht geimpft werden können, wie zum Beispiel Kinder mit Immunschwächen.
Hier kann man Gutes tun. Tut man es nicht, würde ich fast sagen, dass es ein Sozialschmarotzertum ist. Man ist Trittbrettfahrer und zählt auf die Impffreudigkeit der anderen und sagt, mich trifft es eh nicht, weil wenn rundherum alle geschützt sind, kann ich mich eh nicht anstecken.
Allerdings bieten nicht alle Impfungen den von Barbara Tutschek angesprochenen Herdenschutz, wie er etwa im Falle von Masern vorliegt. Wenn Eltern eine individuelle Impfentscheidung für ihr Kind treffen wollen, sollten sie auch darüber informiert werden.
Wo es zum Beispiel überhaupt keinen vernünftigen Herdenschutz gibt, anders als angenommen und eben auch von Impfkommissionen behauptet, ist die Keuchhustenimpfung. Die Keuchhustenimpfung schützt, wie gesagt, schlecht davor, überhaupt selber krank zu werden. Wir haben eine heutzutage eher peinliche Schutzrate von vielleicht 50-60% für wenige Jahre. Sie schützt aber nach allem, was wir wissen, so gut wie gar nicht davor, andere Menschen mit Keuchhusten anzustecken. Da haben wir also, anders als, wie gesagt, uns gerne weisgemacht wird, überhaupt keine belastbare Herdenimmunität durch die Keuchhustenimpfung. Auch die moderne Kinderlähmungsimpfung hinterlässt, so schreibt es auch das Robert-Koch-Institut in Deutschland auf seiner Internetseite, definitiv keinen Schutz davor, andere anzustecken. Auch die schützt zum Beispiel nur den Impfling selber. Das Argument, die Kinderlähmung wäre deswegen nur bei uns ausgerottet worden, weil wir diesen Herdenschutz haben, ist schlicht und ergreifend falsch, weil die moderne Impfung diesen Herdenschutz gar nicht vermittelt.
Es ist gar nicht leicht, Informationen über die beobachteten Nebenwirkungen von Impfungen zu finden. Ein kleiner Tipp: Die impfstoffproduzierenden pharmazeutischen Firmen müssen auch seltene Nebenwirkungen in ihren Fachinformationen anführen. Falls Sie sich vertiefen wollen, den Link finden Sie auf unserer Homepage. Allerdings sind diese Seiten im Fachchinesisch und nicht für Laien verständlich verfasst. Kommenden Donnerstag beschäftigen wir uns mit den restlichen 6 kostenlosen Impfungen, also zum Beispiel mit dem Knaller, Masern, Mumps und Röteln. Außerdem geht es um schwere Impfnebenwirkungen und die Auswirkungen von Impfungen auf das Immunsystem. Für heute verabschieden sich Christoph Lepprich und Nora Kirchschlager.